La butaca. Schaltet la butaca jeden dritten Sonntag im Monat 17 Uhr ein.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Samstag, den 19. Oktober 2024. Heute hört ihr die aktuellste Ausgabe von Arbeitsunrecht FM, der Podcast, die Sendereihe für renitente, beschäftigte und aktive Betriebsräte. Viel Spaß beim Hören, wünscht Sebastian Schäfer für Querfunk Info.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
LAG Berlin, Streikverbot an Kindertagesstätten. Berliner Senat setzt gerichtliches Streikverbot für Mitarbeiterinnen der landeseigenen Kita-Betriebe durch. Berliner Senat streicht Lehrkräften Zuschuss für Klassenfahrten. Flughafen München, Tochterunternehmen Eurotrade will Betriebsratsmitglied feuern. Betreiber des Flughafens sind Bayern, die Bundesrepublik und die Stadt München. Billig-Textilkette TK Maxx geht gegen Betriebsratsmitglied vor. Tesla. Gelbe Betriebsratsmehrheit als Unionbuster. Ersatzmitglied der IG Metall-Liste gefeuert. Gelber Betriebsrat stimmt Kündigung zu. Deutschland. Zahl der Krankheitstage explodiert im Jahr 2024. Krise, Krise, Krise. Rezession in Deutschland. Jetzt also doch. Deutsche Wirtschaft ohne billiges Gas aus Russland im Abwärtstrend. Wer soll den Gürtel enger schnallen? Die arbeitende Bevölkerung. Hallo Leute, mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Radioshow für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen, kritische Publizisten und solche, die es werden wollen. Schön, dass ihr da seid. Wir grüßen alle, die uns bei Radio Dreieckland live über den Äther hören. Schickt uns doch mal eine Nachricht, wenn ihr Lust habt. Arbeitsunrecht FM, da findet ihr uns auf allen möglichen Kanälen. Wir sind auch auf Twitch, Facebook oder YouTube zu hören. Auch hier freuen wir uns über Resonanz. Ja, und alle Podcast-Hörerinnen bei Spotify, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns weiter. Die Sendung ist auch nachhörbar unter freie-radios.net und da könnt ihr sie auch in euren Radiosendungen übernehmen. Das ist hier alles rechtefrei. Wir haben eine Stunde voll mit Union Busting News, unserer Presseschau zur Betriebsratsbehinderung und Streikbruch in Deutschland. Und dazu haben wir gute Creative Commons Musik. Die Stücke, die wir hier spielen, auch die Inhalte, sind alle für unkommerzielle Zwecke rechtefrei weiterzuverwenden. Die Songs heute sind von einer Person, der Swing-Gypsy-Jazz-Legende, dem Gitarristen Django Reinhardt, der am 12. März 1953 gestorben ist, also seit über 70 Jahren tot ist. Und damit sind seine Stücke auch im ultrastrengen Deutschland rechtefrei geworden. Bevor ich hier mir einen Wolf rede, bitte ich meine Kollegin Jessica Reisner in die Sendung. Hallo Jessica, wie geht's?
Hallo, geht ganz wunderbar, Gott sei Dank, ne?
Ja.
Den Leuten geht's ja offensichtlich nicht so gut, wenn man so die News zusammenstellt und das Thema Krankheit und Krankheitstage da irgendwie aufpoppt und Überlastung in den Betrieben, dann ist es ja umso erfreulicher, wenn man selber in einer Lebenssituation ist, wo man zumindest nicht so krass unter Druck steht.
Ja, Krankenkassenbeiträge waren heute am 16. Oktober der große Aufmacher. Die Krankenkassenbeiträge sollen steigen. Du hast gleich in den News erzählt zu uns was, dass die Deutschen, die arbeitende Bevölkerung immer mehr krank wird. Mhm. Und ich lese ja täglich die FAZ, oftmals mit sehr großem Gewinn. auf den hinteren Seiten und in den hinteren Teilen der Artikel verrät uns die herrschende Klasse dann oft, was sie so vorhat und was sie so wirklich umtreibt. Naja, und da war Sigmar Gabriel heute dran. Er fühlte sich genötigt, also die Pläne seiner eigenen Partei, der SPD, deren Vorsitzender er sogar mal war. Ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses wohlbeleibte Kerlchen noch erinnert, was uns hier seit Jahrzehnten verfolgt. Da musste er dazwischen grätschen, weil die SPD hat jetzt irgendwie Steuerpläne, die das reichste 1% der Bevölkerung stark belasten sollen. Und das kann Sigmar Gabriel als Chef der Atlantikbrücke, also des mächtigsten elitären Zirkels dieser Bundesrepublik, nicht auf sich sitzen lassen. Und interessant war, dass hier der Klassenkampf aufgemacht wird. Also statt von den Reichen zu nehmen, sollen die Sozialbeiträge sinken. Das heißt irgendwie, das Gesundheitssystem soll weiter ausgequetscht werden, um da die Kosten zu senken. Naja, ich rede hier. Früher wollte ich mich mit Rentenbeiträgen und Krankenkassen nie richtig auseinandersetzen. Es ist so ein dröges Thema und man will auch nicht über Tod und Krankheit nachdenken, weil man denkt, das bringt vielleicht Unglück. Aber es ändert sich jetzt gerade.
Genau, da bist du auch falsch gebrieft. Natürlich möchte man nicht über Tod und Krankheit nachdenken, aber worüber man sehr gerne nachdenkt, ist Hilfe bei Krankheit und anderen Schicksalsschlägen. Und dafür sind diese Solidargemeinschaften ja eigentlich gut. Und das kann ich so direkt da ganz glatt daher labern, weil ich das sozusagen gelernt habe. Ich bin ja vom Ausbildungsberuf her Sozialversicherungsfachangestellte, habe also tatsächlich bei einer gesetzlichen Krankenkasse gelernt. Und da für mich das damals tatsächlich schon begriffen, dass dieses Thema überhaupt nicht langweilig ist, sondern da Musik drin steckt für viele, viele, viele Millionen, die hier über diese Systeme versichert sind und über deren Beitragshöhe natürlich auch gesprochen werden muss, denn die Sozialversicherungsbeiträge sind in Deutschland sowieso extrem hoch. Und natürlich ist es unerfreulich, wenn die noch weiter steigen, weil wenn 30% deines Lohns weg sind, und zwar deines Bruttolohns, dann ist es halt einfach verdammt viel.
Naja, also ich finde, da sehe ich jetzt anders. Sigmar Gabriel hat heute in der FAZ offenbart, dass das der Diskurs ist, den sie haben wollen. Die Beiträge sind zu hoch und sie wollen es ablenken von der Besteuerung der Superreichen. Also der kleine Willi und die Erna sollen jetzt irgendwie jammern über ihre Beiträge. In den USA hast du überhaupt keine gesetzliche Krankenversicherung, da gilt das als Luxus und da landest du dann auf der Straße, da denken die alle, ja, mich wird das schon nicht treffen, ich halte mich fit, ich bleib gesund und auf einmal liegst du auf der Straße, weil du eine komplizierte OP hattest, die du nicht mehr bezahlen kannst. Das ist nicht die Alternative, klar. Also dieses die Kassenbeiträge senken, da ist ja die direkte Konsequenz, ja, dann soll Verdi auch nicht so hohe Löhne und die Arbeitsbedingungen und dann ja, mehr Leute einstellen, die können das, die schaffen das schon irgendwie und so. Das ist ja der Diskurs, der da aufgemacht wird. Wir sollten das Geld aber von den Reichen holen, von den Superreichen. Das ist
ja, allerdings, also bei der Krankenkasse ist ja sowieso oder auch bei der ganzen Sozialversicherung ist ja eine super irre Geschichte eingebaut. Da habe ich damals in der Ausbildung auch schon mit den Ohren geschlackert. Die Beitragsbemessungsgrenze hört sich auch nach einem furchtbar öden Scheiß an. In Wirklichkeit heißt es aber ganz einfach, dass alle eigentlich so ungefähr denselben Prozentsatz beispielsweise Krankenkassenbeiträge bezahlen, aber nicht die Leute, die mehr als 5.000 noch was Euro verdienen und damit mehr als die Beitragsbemessungsgrenze. Für die werden prozentual die Anteile an ihrem Gehalt immer geringer. Warum? Das ist doch total bescheuert. Dann sagen die Leute aus der Rentenkassenbranche, ja, aber wenn die mehr einzahlen, dann haben die ja auch einen höheren Anspruch nachher auf Auszahlung. Und da heißt das Rezept natürlich ganz einfach, nee. Man kann ja die Auszahlung auch deckeln. Man kann ja sagen, so, ihr zahlt da genauso viel ein wie jede Krankenschwester, wie jeder kleine Angestellte, wie der Müllmann von nebenan. Und dafür deckeln wir aber eure Auszahlungen und haben dann etwas Geld, was wir umverteilen können. Und das wäre ja tatsächlich sozial und toll.
Ja, ja. Da ist Musik drin, hast du gesagt. Ich will ja auch Musik spielen. Ich mag die mag Sendung nicht. Also Podcasts sind ja irgendwie total beliebt. Man hört zwei Leuten zu, wie sie sich da irgendwie gegen sich das Ohr voll labern. Aber ich möchte ja gerne Musik spielen. Ja, die Musik ist rechtefrei und irgendwie profitieren wir auch auf eine makabere Art und Weise davon, dass Leute vor 70 Jahren oder über 70 Jahren plötzlich gestorben sind. So ist es am 15. Mai 1953 Django Reinhardt gegangen, dem berühmten Romney, also Gypsy Jazz Musiker. Er erlitt einen Schlaganfall. In der letzten Sendung haben wir Stücke von Lil Green gespielt, die ist an einer Lungenentzündung gestorben. Da profitieren wir besonders von dem maroden Sozialsystem und dem schlechten Gesundheitszustand der Jazzmusiker vor 70 Jahren. Nächstes Jahr können wir Musik von Charlie Parker spielen, der war heroinabhängig und ist auch eines frühen Todes gestorben. Das ist alles sehr makaber, aber für uns jetzt gut. Hier kommt Minor Swing von Django Reinhardt.
Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner.
Berlin. Die rund 3000 Angestellten der 286 Berliner Kita-Eigenbetriebe wollten einen Entlastungstarifvertrag durchsetzen. Dafür wollten sie ab dem 14.10.2024 streiken. 91,7% der Gewerkschaftsmitglieder hatten für einen unbefristeten Streik gestimmt. Ein Tarifvertrag für pädagogische Qualität und Entlastung kommt beim Berliner Senat, der von einer Koalition aus SPD und CDU geführt wird, freilich denkbar schlecht an. Bevor man in Kinder, Bildung und gute Löhne investiert, ging der Berliner Senat lieber per Gericht gegen den möglichen Streik vor. Darüber berichten Verdi und die Berliner Zeitung. Finanzsenator Stefan Evers, 45, CDU und selbst Jurist, stellte einen Eilantrag beim Arbeitsgericht Berlin. Das Arbeitsgericht Berlin parierte prompt und untersagte einen Streik mit Entscheidung vom 27. September 2024. Verdi ging in der nächsten Instanz in die Berufung, aber die Vorsitzende Richterin Birgit mit 2T Pechstein von der 12. Kammer des Landesarbeitsgerichtes Berlin entschied am 11.10.2024 ebenfalls gegen die Interessen der Kinder und der Erzieherinnen. Eine Anrufung der nächsthöheren Instanz ist im Rahmen eines Eilverfahrens nicht möglich. Verdi müsste das Streikrecht nun in einem Hauptsacheverfahren durchsetzen. Dazu muss in erster Instanz wieder das Arbeitsgericht angerufen werden. So ein Verfahren wird viele Monate dauern. Über mehrere Instanzen kann es sich auch mal bis zu einem Jahr ziehen. Zeit, die die Angestellten der landeseigenen Betriebe nicht haben. Nach Angaben der Senatsverwaltung sollen die durchschnittlichen jährlichen Krankentage der Fachkräfte in einem Kita-Eigenbetrieb bei über 40 Tagen liegen. Über 20% der pädagogischen Fachkräfte sollen im letzten Jahr ihre Arbeitszeit reduziert haben. Unabhängig von Streiks müssen regelmäßig Gruppen geschlossen werden. Der Berliner Senat tut dennoch so, als wäre er im Interesse der Eltern an einer besonders zuverlässigen Kinderbetreuung interessiert. Das zeigt sich auch in der Frechheit, mit der der Berliner Senat im September 2024 über eine Notdienstvereinbarung verhandelte. Die Forderung war, dass 70-80% der Betreuung gesichert werden und alle Einrichtungen geöffnet bleiben sollen. Eine faktische Aussetzung des Streiksrechts. Der 45-jährige Finanzsenator Stefan Evers taucht bei uns bereits im Zusammenhang mit der Charité auf. Denn dort warten 3000 Angestellte der Charité-Tochter CMF bislang vergeblich auf Wiedereingliederung und gleiche Bezahlung wie ihre Kolleginnen. Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD für Berlin hatte diesen wichtigen Schritt allerdings vorgesehen. Aktuell hat Stefan Evers auch die Zuschüsse für Klassenfahrten für Lehrkräfte bis Ende November 2024 gestrichen. Falls eine Lehrkraft den Kindern die Fahrt trotzdem ermöglichen möchte, kann und darf sie das natürlich sehr gerne persönlich bezahlen. Das bedeutet also quasi, Dienstreisen privat zu bezahlen. Darüber berichtet der RBB. Berlins verantwortliche Bildungssenatorin ist Katharina Günther-Wünsch, ebenfalls von der CDU und laut Wikipedia selbst dreifache Mutter. Sie verteidigt die Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten. In allen Verwaltungen seien die Ausgaben vorerst gestoppt worden. Ob Anträge auf Bezuschussung ab Dezember 2024 zukünftig wieder möglich sein werden, könne sie jetzt noch nicht sagen. Das Bildungsprogramm der Berliner CDU lässt sich also ungefähr so zusammenfassen: rigorose Streichungen und Stagnieren auf erbärmlichem Niveau. Die juristische Begleitung des Manövers gegen einen möglichen Streik bot Rechtsanwalt Roland Gastell, Partner und Gesellschafter bei der Kanzlei Arvantage, an. Wir haben eine Anfrage an den Finanzsenat in Berlin gestellt, in welchem Ausschuss und mit welchem Abstimmungsergebnis das juristische Vorgehen per Eilverfahren gegen einen möglichen Streik beschlossen wurde und was das Verfahren kostete. Eine Antwort steht noch aus. Mit dem Abstimmungsergebnis meinen wir, welche Personen wie abgestimmt haben. Die Berliner Zeitung und Bild titeln sinngemäß zu dem ganzen Thema des Kita-Streiks: 30.000 Eltern atmen auf. Das finden wir bemerkenswert. Wir würden doch einem Großteil der Eltern glatt unterstellen, dass ihnen die Qualität der Kinderbetreuung wichtig ist. Kitas sollen ja schließlich keine reinen Verwahranstalten sein, die krank machen, nicht wahr? Münchner Flughafen. Eurotrade versucht, das Betriebsratsmitglied Neli zu feuern. Im Juni 2024 erhielt sie die Kündigung. Der darauf folgende Gütetermin beim Arbeitsgericht München verlief ergebnislos. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Eurotrade ist eine 100%ige Tochter der Flughafen München GmbH, FMG, und betreibt am Flughafen 40 Geschäfte mit rund 800 Mitarbeitern. Neli arbeitete hier seit bereits 15 Jahren als Verkäuferin. Bei der letzten Betriebsratswahl im Mai 2024 hatten zwei arbeitgebernahe Listen die Betriebsratwahl für sich entscheiden können. Bei der Abstimmung über die Zustimmung des Betriebsrates zu Nelis Kündigung stimmte folgerichtig eine Mehrheit für die Kündigung der eigenen Kollegin. Für echte Betriebsratsmitglieder ein absolutes No-Go. Ein Betriebsrat stimmt niemals einer Kündigung zu. Allerdings wird diese Betriebsratswahl auch angefochten, denn etwa 50 Beschäftigte haben beantragt, die Nichtigkeit der Wahl festzustellen. Sie werfen Eurotrade vor, die Neutralitätspflicht verletzt zu haben. Leiharbeitnehmerinnen hätten von ihrer Firma aus Berlin eine Mitteilung erhalten, welche Liste sie bei der Betriebsratswahl wählen sollten. Zuletzt gehörte Neli der Verhandlungskommission für den bayerischen Einzelhandel an. Sie kandidierte außerdem für den FMG-Aufsichtsrat. Kurz vor den Aufsichtsratswahlen erhielt sie nun die Kündigung. Als Kündigungsgrund wird ihr die Weiterleitung einer betrieblichen Excel-Liste auf ihre private E-Mail-Adresse vorgeworfen. Ein Verstoß gegen eine Datenschutzverordnung dürfte allerdings schwer nachzuweisen sein, denn eine solche Datenschutzverordnung gibt es bei Eurotrade gar nicht. So jedenfalls Nelis Anwalt Rüdiger Helm. Brisant ist dagegen, dass bei der Güteverhandlung ein Betriebsratsmitglied als Informant des Arbeitgebers angeführt wird und als Quelle der Account des Betriebsrats. Für Rechtsanwalt Rüdiger Helm hat diese Aussage laut SZ den Charakter einer kühnen Schutzbehauptung. Auch Gewerkschaftssekretär Dominik Datz von Verdi fordert Aufklärung, denn es könnte auch illegal auf die E-Mail-Adresse der Betriebsrätin zugegriffen worden sein. Die Solidarität mit Neli ist derweil groß. 100 Unterstützerinnen und Unterstützer waren bei Gütetermine am Arbeitsgericht München. Das Mandat für den Flughafenbetreiber FMG hat Rechtsanwalt Raimo Richards von der Kanzlei Hogan Lovells. Sein Auftraggeber, die FMG, gehört übrigens zu 51% im Freistaat Bayern, zu 26% der Bundesrepublik Deutschland und zu 23% der Landeshauptstadt München. Aufsichtsratsvorsitzender ist Staatsminister Albert Füracker von der CSU. Das Betriebsverfassungsgesetz wird hier also möglicherweise direkt durch den Freistaat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland und die Landeshauptstadt München unterlaufen. Und das in Absprache mit einer Kanzlei, die für Union Busting bekannt ist. Hogan Lovells Anwälte gingen auch schon für Amazon, Thalia, Syncreon und Enercon gegen Betriebsratsmitglieder vor. Eine solche Kanzlei wählt man nicht zufällig oder versehentlich. Würzburg. Die Billigkette TK Maxx feuerte am 15.12.2022 das Betriebsratsmitglied Elin. Das Landesarbeitsgericht Nürnberg verhandelte am 9.10.24 in zweiter Instanz über die Rechtmäßigkeit dieser Kündigung. Darüber berichtet die Tageszeitung ND. Seit 2017 arbeitet das Betriebsratsmitglied Elin bei der Kette TK Maxx. 2022 leitete die Firma betriebsinterne Ermittlungen gegen sie ein. Angeblich soll sie eine Kollegin gemobbt haben. Die Rede ist von Verbalgewalt, Beschimpfungen, Belästigung und Anmaßungen. Vor allem aber habe Elin dem Konzern schaden wollen, so die Argumentation der Arbeitgeberseite. Im Zuge der internen Ermittlungen soll TK Maxx Material im Umfang von über 1000 Seiten gesammelt haben, darunter betriebsratsinterne Kommunikation, die überhaupt nicht an den Arbeitgeber gelangen darf. Das interessierte bei Gericht jedoch scheinbar nicht. Der Vorsitzende Richter am Arbeitsgericht Würzburg stützte sich vor allem auf die angebliche Schädigungsabsicht. Die Kündigung sei rechtens gewesen, heißt es im Urteil. Das ist ein Skandal, denn dass Unionbuster Betriebsratsmitgliedern vorwerfen, der Firma schaden zu wollen, ist regelmäßiger Standard und gleichzeitig so absurd, dass spätestens bei so einem Argument jedem Arbeitsrichter die Ohren schlackern sollten. Der Betriebsrat hatte der Kündigung nach einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse zugestimmt. Zuvor war ein Betriebsratsmitglied, das Elin unterstützt hatte, aus dem Betriebsrat ausgeschlossen worden. Das Mandat für TK Maxx hat Jan Schiller von der Kanzlei PKMS. Die Kanzlei taucht in Form des Anwalts Ulrich Kortmann bereits auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht auf. Ulrich Kortmann hatte 2020 das Mandat für den Logistikkonzern DAXA, als dieser gegen Betriebsratsmitglieder vorging. Nils Schmidtbauer von Verdi erklärt, dass das Vorgehen gegen Elin kein Einzelfall ist. Bei TK Maxx reiche das Unionbusting von Versuchen, Betriebsratswahlen zu verhindern und zu beeinflussen, über Abmahnungen und Kündigungen bis hin zu aggressiven Mobbingstrategien. Brandenburg. Tesla versucht, ein Ersatzbetriebsratsmitglied der IG Metall-Liste zu feuern. Die managementnahe Betriebsratsmehrheit billigte die Kündigung ihres Kollegen. Sie überstimmten die Liste IG Metall Tesla Workers GFBB. Die ist zwar mit 16 Mitgliedern die größte Gruppe im 39-köpfigen Tesla-Betriebsrat, hat aber eben nicht die Mehrheit. Darüber berichtet die IG Metall. Laut dem Gewerkschaftsbericht haben 35 Angestellte der IG Metall-Liste seit Anfang 2024 zusammen bereits 25 Abmahnungen erhalten. Das Management soll jedem IG Metall-Betriebsratsmitglied außerdem eine außerordentliche Kündigung angedroht haben. Kritische Angestellte und solche, die einmal länger krank waren, könnten laut IG Metall von ähnlichen Erfahrungen berichten. Der Krankenstand bei Tesla sei extrem hoch, so die Gewerkschaft, und das sei der enormen Arbeitsverdichtung geschuldet. In diesem Nachrichtenblog ist das die dritte Firma, bei der eine gelbe Betriebsratsmehrheit Unionbusting betreibt. Als gelb werden managementnahe Betriebsräte bezeichnet, die sich als verlängerter Arm der Geschäftsführung verstehen und Managementinteressen gegen die eigenen Kolleginnen und Kollegen durchsetzen. Das einzig Gute, was man an gelben Betriebsräten finden kann, man kann Neuwahlen veranlassen und sie abwählen. Also ersetzt diese Kolleginnen und Kollegen, die so einen Mist bauen und in einem gelben Betriebsrat Unionbusting betreiben, wählt Kollegen, die sinnvolle Betriebsratsarbeit machen. In diesem Sinne solidarische Grüße an die Beschäftigten von Tesla, TK Maxx und Eurotrade. Deutschland. Laut einem Fehlzeitenreport der AOK sind die Krankheitsfälle von Januar bis August 2024 bereits jetzt so hoch wie im ganzen Jahr 2023. Darüber berichtet das ZDF. Gerechnet werden die Krankheitsfälle pro 100 Beschäftigte. Alleine zwischen Januar und August 2024 kamen auf 100 Versicherte rund 225 krankheitsbedingte Ausfälle. In den Jahren 2014 bis 2021 kamen auf 100 Versicherte je lediglich 160 Krankheitsfälle, und zwar pro Jahr. Hauptfaktor sind Atemwegserkrankungen. Hier kamen von Januar bis August 2024 schon 75 Fälle pro 100 Versicherte zusammen. Dazu kommen pro 100 Versicherte zwischen Januar und August 15 psychische Erkrankungen. Weil Arbeitnehmer in solchen Fällen meist deutlich länger krankgeschrieben sind als zum Beispiel bei einer Erkältung, hat sich die Zahl der Fehlzeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen zwischen 2014 und 2024 fast um die Hälfte erhöht. Besonders betroffen von psychischen Erkrankungen sind Arbeitnehmer in sogenannten kontaktintensiven Branchen, wie im Gesundheits- und Sozialwesen und im Bildungsbereich. Einen Missbrauch der Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung kann die AOK indes nicht erkennen. Christian Lindner von der Splitterpartei Freie Demokraten Deutschland hatte die Abschaffung der telefonischen Krankmeldung als Mittel gegen steigende Krankenzahlen gefordert. Das ist übrigens die gleiche Partei, die nun die Organspenderegelungen erweitern will, damit mehr Organe entnommen werden können. Wie ein Twitter-Leser sinngemäß kommentierte, erst Schuften bis zum Umfallen, dann Ersatzteillager. Wir jedenfalls stellen uns das nicht so vor. Wenn ihr euch uns anschließen wollt, informiert euch doch mal auf der Webseite von www.arbeitsunrecht.de.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Ja, interessant. Das war ja eine Menge Stoff, Jessica, mal wieder. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik zur Auflockerung und plaudern dann ein wenig über ein paar dieser Nachrichten,
die man
ja irgendwie auch verdauen muss. Im interessanten Aspekt finde ich, dass jetzt immer häufiger der Staat, das Gemeinwesen, die Kommune hier, oder das häuft sich jetzt in dieser Nachricht, als Unionbuster auftritt, beziehungsweise als Besitzer von Unionbusting-Firmen. Und besonders hervorsticht das Berlin halt. Naja, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Jetzt kommt nochmal Django Reinhardt, dem wir hier die gesamte musikalische Untermalung oder Gestaltung der Sendung überantwortet haben. Django Reinhardt hat interessante Geschichte auch, ne? Also ist ein ganz faszinierender Mann. Erstmal ist er mit 18 Es kommt aus einer Roma-Familie, also Gypsies, und die haben in Wohnwagen gelebt, und da ist ein Wohnwagen ein schwerer Brand gewesen, bei dem er beinahe gestorben wäre, und dann hat er sich die gesamte rechte Hand, also drei Finger, verkrüppelt und verbrannt und hat nur knapp überlebt, sich aber nicht abhalten lassen davon, Gitarre zu spielen mit einem unbändigen Willen, und dann mit seinen verkrüppelten Händen einen eigenen Jazz-Stil entwickelt. Das ist sehr beeindruckend. Und im Nationalsozialismus, Frankreich war dann ja besetzt, er war in Paris, hat er dann irgendwie nicht nur überlebt, sondern konnte sogar weiter musizieren, obwohl er als Roma, also als Zigeuner sonst ins KZ hätte kommen können. Aber ja, merkwürdige Geschichte. Die Nazis mochten auch irgendwie Jazz, wenn er nicht zu aggressiv war. Und Paris galt irgendwie als so eine Art Urlaubsland für deutsche Soldaten, wo die sich regenerieren konnten, wo sie in den Puff gehen konnten oder was. Und dazu gehörte dann auch irgendwie Jazzmusik. Also eine ganz schräge Sache. Manche deutschen Offiziere mochten Jazz und haben ihn dann irgendwie manchmal gerettet. Er wollte in die Schweiz fliehen mit seiner Frau, ist dann nicht über die Grenze gekommen, sollte inhaftiert werden und wurde dann irgendwie von Jazzliebhabern in der Uniform gerettet. Das soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele, viele andere dann im KZ gelandet sind. Naja, und die Aufnahme, die ich jetzt spiele, das habe ich heute aus Wikipedia erfahren, ist von 1940, also aus dem besetzten Paris. Das Stück war so erfolgreich, dass es dreimal gespielt werden musste bei diesem Live-Auftritt. Nuage, also die Wolken. Es fängt auch sehr, wenn ihr hier mal hinhört, sehr surrealistisch, bizarr, dreuend, expressionistisch an, ganz eigenartig, bevor dann so dieser sanfte Swing losgeht. Und es wurde von den Leuten als Hoffnung auf Befreiung interpretiert. Die Schallplatte hat sich auch über 100.000 Mal verkauft. Nuage von Django Reinhardt und seinem Ensemble. Thank you. Ihr hört Arbeits- und Recht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand und das war Django Reinhardt mit Nuage. Ja, es war sehr interessant heute da nochmal drüber nachzulesen über den Jazz im besetzten Frankreich und das Leben von Django Reinhardt. Aber nun zurück zu unserem Thema Arbeitsunrecht in Deutschland. Ja, das waren ja interessante News, die du da zusammengesammelt hast. Was ist eigentlich das Schockierendste davon oder das Bemerkenswerteste? Ich meine, wir sind ja hier in der Sendung, wühlen wir ja immer in der Scheiße und beleuchten immer, was ansonsten meines Erachtens unterbelichtet ist, vollkommen zu Unrecht. Ja, die Leute laufen den ganzen Tag zur Arbeit, aber die Nachrichten sind dann voll mit anderen Dingen. Aber was würdest du da nennen? Was hat dich am meisten genervt? Hallo, meine Kollegin Jessica Reisner ist gerade weg. Ich muss das mal eben checken. Woran kann es liegen? Ich spiele jetzt mal ein bisschen Musik. Ja. Das, was man da macht. Jetzt kommt nochmal Django Reinhardt mit dem Limehouse.
Ich glaube, ich bin wieder da. Kann das sein?
Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand.
So süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag.
Jetzt also Krise, Wirtschaftskrise in Deutschland. Also doch. Dass dieses Land ziemlich am Arsch ist, ausgelaugt, überarbeitet, marode, ideenarm, fantasielos, diese Erkenntnis ist ja nichts Neues. Deutschland zeigt viele Stimmungen, die bei Individuen als Anzeichen einer Depression gelten. Erstaunlich ist, wie die Medien die Krise, die mit dem Wegfall des billigen russischen Gases unweigerlich einsetzen musste, erst ignorieren oder systematisch herunterbeteten. Darauf weist der Mannheimer Ökonom Tom Krebs in einem Gastessay im Handelsblatt hin. Während beinahe nirgendwo zu lesen war, dass die Arbeitnehmer in Deutschland 2022 die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte hinnehmen mussten. Krebs schreibt weiter, die Energiekrise 2022 war in diesem Sinn die schwerste Wirtschaftskrise der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er diagnostizierte, dass die führenden deutschen Ökonomen in einer marktliberalen Märchenwelt lebten oder in einer Traumwelt, die sehr wenig mit der ökonomischen Realität der Menschen in Deutschland zu tun habe. Die führende Ökonomenklique und die Meinungsmacherinnen in ihrem Schlepptau spielten die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie auf dem Weltmarkt, die Abhängigkeit der BASF und ihresgleichen von billigem russischem Gas offenbar systematisch herunter, um die Wehrkraft und Opferbereitschaft der deutschen Bevölkerung im Ukraine-Krieg nicht zu zersetzen. Um jetzt auf einmal komplett umzuschalten. Krise, Krise, Krise. Diese Massen-, Leit-, Qualitäts- und Mainstream-Medien, die aus Gründen, die mir immer noch nicht vollständig einleuchten, wie auf Knopfdruck plötzlich immer alle das Gleiche fabrizieren und den intelligenten, wissbegierigen Zuhörer systematisch mit einer Agenda penetrieren. Ich rede mal ganz unbescheiden von mir, der ich morgens im Bett dämmere und beim Aufwachen eigentlich ziemlich gerne Radio höre. Diese verdammten Medien, die Teil des Problems sind, nennen wir es mal Vertrauenskrise oder vollständige Abspaltung von der Realität der meisten arbeitenden Menschen und ihrer wirklichen Sorgen. Nebenbei, ich vermisse ein gutes Radioprogramm so sehr. Ich finde im deutschsprachigen Raum eigentlich nichts, was ich wirklich gut finde. Über die wackere Amy Goodman aus New York und ihre tägliche Democracy Now! Sendung habe ich heute beispielsweise erfahren, dass in Madrid am 13. Oktober 2024 150.000 Leute gegen Immobilienspekulation und Portale wie Airbnb und Booking.com demonstriert haben. Deutschen Radios keine Meldung wert. Aber das ist ein anderes Thema. Wer mit mir einen guten deutschsprachigen Radiosender nach Vorbild von Radio Popolare aus Mailand aufbauen will, bitte melden. Zurück zum Krisengetrommel, das offenbar in Form einer Kampagne ab September 2024 in Deutschland einsetzte. Ich vermute, es ist Teil des CDU-Bundestagswahlkampfs. Startschuss war VW. Die unvorstellbare, unfassbare, nicht für möglich gehaltene Nachricht, VW droht mit Entlassungen. Da war also, ich glaube, es war noch früh vor dem Kaffee, Siegfried Russwurm im Morgenradio-Interview als BDI-Präsident, oberster deutscher Wirtschaftslobbyist, neben dem Betriebsratsfresser Rainer Dulger vom BDA. Was Russwurm sagte, war erwartbar. Interessant war, wie er es sagte. Er trat gegenüber dem Moderator auf, als würde ihm der Sender gehören. Womöglich kennt man sich aus irgendwelchen Kreisen. Zweitens schien sich Russwurm irgendwie auf die Krise zu freuen. Eine Krise ist gut für die Großen, die überbleiben. Kaputt gehen die in der Mitte, leiden tun die Kleinen, die Beschäftigten. Die Krise bietet den Mächtigen die Chance für eine Wiederauflage der Agenda 2010. Weg mit Reformen und Vorschriften oder gar Demokratisierung der Arbeitswelt. Wir sollen wieder Angst um unsere Jobs haben, anstatt nach besseren Arbeitsbedingungen, mehr Personal, bezahlbarem Wohnraum, ökologischem, nachhaltigem Nahverkehr, gutem, gesunden Essen zu fragen. Und was fordert die CDU, um aus der Krise zu kommen? Steuerbelastung für einbehaltene Gewinne sollte auf 25% reduziert werden. Es gibt zu wenig Investitionen in Deutschland, aber BlackRock Merz will stärkere Anreize setzen, die Gewinne einzubehalten und traut sich damit unter dem Titel Wege aus der Wirtschaftskrise auch noch an die Öffentlichkeit.
Sie hörten So süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag. Eine Kolumne von Elmar Wiegand für Arbeitsunrecht FM und die Graswurzelrevolution.
Die Aktion gegen Arbeitsunrecht stellt diesen und viele andere Inhalte gratis, barrierefrei und ohne Werbung zur Verfügung. Unterstützen Sie uns mit einer Spende und machen Sie unsere Arbeit möglich. Wir sind gemeinnützig, Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Unter www.arbeitsunrecht.de/spende können Sie uns unterstützen. Ich wiederhole, www.arbeitsunrecht.de/spende. Das war Django Reinhardt und ihr habt es gehört, das war die Marseillaise. Ist vielleicht ein bisschen erstaunlich, dass ich hier in einer Sendung, die um Arbeitsrechte geht, eine Nationalhymne spiele. Aber die Marseillaise ist ja nicht irgendeine Hymne, es ist eine Revolutionshymne. Ich habe sogar erfahren, dass der Text der Internationale, bevor da eine eigene Melodie gedichtet, komponiert wurde, auch auf die Marseillaise geschrieben wurde. Ich hoffe, dass meine Kollegin Jessica Reisner wieder da ist. Es fühlt sich doch irgendwie so ein bisschen einsam an, diese Sendung alleine bestreiten zu müssen. Aber wir hatten hier technische Probleme. Bist du zu hören, Jessica?
Das ist ja total spannend, ob ich jetzt zu hören bin. Nicht?
Nee. Jessica Reisner ist nicht zu hören. Ich kann sie sehen. Wir streamen ja hier auch über YouTube und so. Ja, die Technik, ne? Das ist immer so eine Sache. Ja, dann bestreite ich jetzt die Sendung hier alleine weiter. Wie gut, dass ich Lehrersohn bin, also das Reden, das sinnlose Reden vor Leuten, die sich nicht wehren können, ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Und ich erzähle euch jetzt einfach so ein bisschen, was ich heute über Django Reinhardt rausgefunden habe. Ich habe den recherchiert. Ich bin nebenbei, habe ich mich hier weitergebildet zum Experten für rechtefreie Musik. Und es gibt auch zeitgenössische rechtefreie Musik, aber wenig in Deutschland. Die Deutschen denken immer, die GEMA würde sie irgendwie reich machen und unterschreiben da und können dann ihr Leben lang nie wieder über die Rechte ihrer eigenen Stücke bestimmen. Ich spiele ja auch zeitgenössische Musik, aber die Hauptquelle meiner Musik ist Musik, die deshalb rechtefrei geworden ist, weil die Leute seit über 70 Jahren tot sind. Und dazu gehört jetzt auch Django Reinhardt seit dem letzten Jahr. Der ist 1953 gestorben. Aber das Besondere bei ihm ist, dass er also in der Nazi-Zeit, in der Besatzung Frankreichs, weiter spielen konnte, obwohl er zu den Roma gehörte. Also Zigeuner gemeinhin genannt. Die mussten, anders als Juden, die so einen gelben Stern an der Brust tragen mussten, hatten die so einen braunen Stern unten am Revers zu befestigen. Schwule mussten einen pinkfarbenen anbringen. Habe ich heute gelernt. Das war mir irgendwie auch nicht so bewusst. Ich habe auch gelernt, dass also Jazz durchaus erwünscht war. Der Krieg war hart und diese ganzen Hetztiraden nahmen nach, also wurden zurückgefahren, und es sollte so ein beschwingtes Leben hinter der Front simuliert werden oder den Soldaten Erholung geboten werden und der Bevölkerung. Und dann gehörte auch so ein bisschen Swing dazu, aber es gab genaue Vorschriften, wie der zu spielen sei. Es durfte keineswegs zu schwermütig sein. Das ist dem deutschen Wesen irgendwie nicht gerecht gewesen. Man durfte den Bass nicht zupfen, sondern der musste gestrichen werden. Lauter so hirnrissiger, schwach, also alles, was Spaß machte, war dann im Grunde verboten. Man durfte, glaube ich, auch die Trompete nicht zu hoch spielen, nicht über eine bestimmte C hinweg und nicht so überblasen oder Wah-Wah-Wah-Effekte. Heute haben wir in einem Stück so eine Kuhglocke gehört im Nuage. Das war eigentlich auch verboten laut dieser Reichsmusikkammer. Naja, die Franzosen machten dann auch völlig absurd, da gab es dann so einen französische Jazzliebhaber, die versuchten dann bei dem Regime Lobbyarbeit für den Jazz zu machen und versuchten dann herzuleiten, dass der Jazz eigentlich eine französische Entwicklung gewesen sei, die auf Debussy zurückgeht und irgendwie in den USA nur zu Unrecht den Schwarzen zugeschrieben wurde. Keine Ahnung, also völlig absurder Schwachsinn, wie ihn nur eine krankhafte Diktatur hervorbringen kann. Ja, und Django Reinhardt durfte dann auch weiter auftreten und hat irgendwie den Krieg so überlebt, aber vielen anderen ist es eben nicht so gegangen. In seinem Zirkel gab es dann auch Widerstand, also paar von denen aus diesem Hot Club de Paris sind dann, da hat sich auch die Resistance getroffen. Manchmal haben die sogar Jazzveranstaltungen gemacht, klingt jetzt so ein bisschen wie Inglourious Basterds von Tarantino, um die Nazis irgendwie abzulenken und währenddessen Widerstandsaktionen zu planen. Das ist alles irgendwie ein spannendes Kapitel. Bevor ich hier zu viel quassel, spiele ich nochmal ein bisschen Musik. Ja, wie alle anderen Stücke auch von Django Reinhardt. Thank you. Django Reinhardt mit, mein Französisch ist nicht so gut, das Schloss meiner Träume, Manoir de mon rêve. Ich möchte euch noch hinweisen auf die Konferenz, die wir hier seit 3 Wochen relativ intensiv, eigentlich fieberhaft vorbereiten. Und zwar am 9. November 2024 in Köln in dem Bürgerzentrum Alte Feuerwache findet unsere 4. juristisch-politische Fachkonferenz statt. Wir, das sind ist die Aktion gegen Arbeitsunrecht. Ein kleiner, streitbarer und agiler Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Betriebsratsgründungen und aktive Betriebsräte in Deutschland zu befördern und die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt zu beleuchten. Dieser Verein macht auch diese Sendung hier möglich, Arbeitsunrecht FM. Wir haben eine Website, arbeitsunrecht.de. Wir veröffentlichen, wir machen Vorträge und so weiter und auch diese Fachkonferenz. Und die hat den Titel diesmal No Slap, Stop Union Busting. Union Busting ist der Begriff, den wir in Deutschland etabliert haben. Die systematische Bekämpfung von arbeitgeberunabhängiger Organisierung durch eine spezialisierte Dienstleistungsindustrie, an deren Kopf aggressive Anwaltskanzleien stehen, aber es gehören auch PR-Agenturen dazu, Medienverhinderungskanzleien, Detekteien, Überwachungsspezialisten, psychologische Kriegsführung gegen Betriebsräte und Gewerkschaften und so weiter. Dazu gesellt sich immer das Thema Slap, das ist ein relativ neuer Begriff, das ist strategischer Rechtsmissbrauch, also man wird gezielt mit Prozessen überzogen, um mundtot gemacht zu werden und zwar jetzt nicht bezogen auf die Betriebsratsarbeit, sondern auf die Veröffentlichung, also Interviews, zum Beispiel mit unserer Sendung hier Arbeitsunrecht FM, da kommen dann spezialisierte Medienkanzleien und überziehen einen mit Unterlassungsforderungen, Abmahnungen, Schadensersatz und so weiter. Darum soll es gehen. Da gibt es relativ viele Leute, die betroffen sind. Andere sollten sich da informieren, um schon mal gewappnet zu sein. Wir haben eine ganze Latte an Vorträgen. Unter anderem unser Anwalt Eberhard Reinicke, erfahrener Medienanwalt, erklärt, wie man sich gegen Slap wehren kann, wie man auch präventiv Schlimmeres verhindern kann. Sein Konzept ist die kontrollierte Offensive nach dem legendären Trainer Otto Rehhagel. Ja, wir haben verschiedene andere Vorträge, das will ich euch jetzt hier nicht so lange und breit erzählen. Das solltet ihr selber nachgucken unter www.arbeitsunrecht.de/Konferenz. Ich wiederhole, www.arbeitsunrecht.de/Konferenz. Das Ganze ist am 9. November 2024, es ist ein Samstag, also es geht um 10 Uhr los, 9.30 Uhr gibt's Kaffee, geht bis abends, bis um 18 Uhr, 19 Uhr, danach gehen wir, denke ich, noch einen trinken. Das Programm ist interessant, es sind vor allen Dingen auch interessante Leute und ihr werdet da Kontakte, Inspiration und Netzwerk und sowas erhalten. Meldet euch an. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Diese Sendung erscheint alle 2 Wochen, beziehungsweise Anfang November wieder, am ersten Mittwoch im November. Das ist, ich gucke gerade mal, genau der 6. November. 6. November, 19 Uhr sind wir wieder auf Sendung. Abonniert uns, liked uns und so weiter. Kommt gut durch den Tag. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Elmar Wiegand. Schade, dass Jessica Reisner uns irgendwie abhanden gekommen ist. Wir hatten da technische Probleme. Bis dann, Leute. Ciao.
Werfunk Info.
Das war Querfunk Info am Samstag, den 19. Oktober. Heute hörten wir die neueste Ausgabe von Arbeitsunrecht FM. Morgen am Sonntag, den 20. Oktober, gibt's um 9 Uhr die nächste Ausgabe von Querfunk Info. Natürlich hier auf der 104,8 MHz, hier bei Querfunk Karlsruhe. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start ins Wochenende. Macht's gut und tschüss.